Hi Sophia, schön, dass es klappt, mit dir zu sprechen.
Ja, hi, hallo.
Dein Album liegt jetzt echt auch schon eine Weile zurück, ne? Im Mai war das, Monsters heißt das gute Stück. Ich finde es ziemlich phänomenal, muss ich sagen. Das mal vorweg. Ich kenne jetzt das erste nicht ganz so gut, deswegen kann ich es jetzt auch nicht so direkt vergleichen, nicht so gut wie du. Aber was würdest du sagen, also gibt es so einen entscheidenden Unterschied jetzt zwischen diesen beiden Alben und wenn ja, welcher?
Das ist auch immer schwierig, selbst zu beurteilen oder sich auch immer selber zu beurteilen. Aber für mich gibt es schon auf jeden Fall Unterschiede. Man will ja mit dem nächsten Album immer möglichst weit weg von dem letzten Werk, so ein bisschen künstlermäßig. Mal mehr, mal weniger. Aber ich glaube, die Herangehensweise, also das Musikalische ist, hat sich ein bisschen verändert, weil wir einfach ein bisschen mehr Musik zugelassen haben im Sinne von, also auf dem ersten Album haben wir wirklich viel mehr auf den Punkt produziert. Das war auch so ein bisschen die Idee, dass wir sozusagen alles so sehr konzentriert und sehr streng in der Form sozusagen also ausgestellt haben. Und auf dem zweiten Album war es mir, glaube ich, wichtig, dass man auch ein bisschen mehr, es ist zwar trotzdem noch total konstruierte Popmusik, aber dass mehr Flow drin ist im Sinne von wirklichen Musikinstrumenten, dass man auch Gitarren hat, das hatte ich auf dem ersten Album zum Beispiel nicht, die Mensa auch eingespielt hat, mit dem ich das ja auch zusammen produziert und aufgenommen habe und so, dass wir Improvisationen auch einfach dann unverändert gelassen haben, dass es ein bisschen lebendiger und dynamischer wirkt, das war so ganz wichtig für mich so als Weiterentwicklung. Und musikalisch ist es einfach vom Gesamtkonstrukt für mich dunkler und ein bisschen melancholischer und das erste ist so verspielt.
Spiegelt das auch so deine Stimmung wider und deine Lebenssituation?
Bestimmt. Also es hat auf jeden Fall sicherlich auch einen Einfluss und natürlich auch einfach, dass man sich eben weiterentwickelt und sich vielleicht auch traut, bestimmte Wege zu gehen, die man früher dachte, ah, das ist vielleicht dann doch zu pathetisch oder diese Ernsthaftigkeit könnte irgendwie, will man gar nicht jetzt so stark betonen oder sowas. Also es ist, glaube ich, schon beides. Auf jeden Fall mein persönliches Leben, was da ja auch drin steckt und natürlich aber auch musikalisch einfach eine neue Ebene, die dazugekommen ist, die einen natürlich dann einfach mehr interessiert.
Und es ist ja auch sehr genreübergreifend. Also das heißt, du hast da wirklich so die ganze Bandbreite auch mal wirklich ausprobieren können jetzt.
Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, grundsätzlich bei mir so, dass ich sehr keinen wirklichen eindeutigen Style so fahre, was ich mir jetzt nicht bewusst vornehme, aber ich höre eben auch sehr unterschiedliche Musik, bin da sehr eklektisch, wie man so schön sagt, aber auch eben finde ich es immer so ein bisschen schwierig, wenn man sich von Anfang an schon so Grenzen auferlegt oder so harte Prinzipien folgt. Da gibt es ja zum Beispiel da manche Leute, die sagen, Hall auf der Stimme ist schon verboten oder sowas. Das ist natürlich irgendwie auch finde ich, irgendwie bewundernswert, wenn man da so hart vorgeht, aber ich bin einfach offen und versucht sozusagen so viel wie möglich reinkommen zu lassen an Inspiration und schmeiße aber dann auch wirklich tatsächlich viel raus.
Du bist ja gebürtige Amerikanerin, lebst jetzt schon lange in Hamburg. Menze Rehns ist Hamburger, oder? Oder zumindest, ja, aus dem Norden.
Ja, nee, der ist aus Friese ursprünglich, aber er lebt schon ganz lange in Hamburg.
Oh, noch schlimmer. Okay, genau, jetzt, also wäre so ein bisschen die Frage gewesen, inwiefern so verschiedene Einflüsse, wenn man das so sagen kann, wenn es die überhaupt gibt, so Handschriften, wie die da zusammenkommen, auch auf dem Album jetzt in der Zusammenarbeit mit Menze. Also wenn du überhaupt über dich jetzt behaupten könntest, dass du sowas wie den amerikanischen Einfluss da mit reinbringst.
Ich glaube, ich weiß, glaube ich, mittlerweile, was der amerikanische Einfluss ist. Das war mir am Anfang noch überhaupt nicht bewusst, auch als ich angefangen habe, hier in Hamburg Musik zu machen und die dann auch anderen vorzuspielen und dass das immer so als sehr amerikanisch empfunden worden ist, da war mir das gar nicht klar. Also weil ich einfach die Sachen gemacht habe, die ich so gemacht habe und dann ist es, glaube ich, schwer zu sehen, weil man die Distanz dann nicht dazu hat. Aber natürlich bin ich, glaube ich, schon von amerikanischer Musik beeinflusst, weil ich eben auch dort geboren bin und auch aufgewachsen bin. Also nicht aufgewachsen, aber ich bin in Deutschland aufgewachsen, aber da geboren. Aber natürlich mit meiner amerikanischen Mutter, die natürlich da auch nochmal, glaube ich, einfach auch nochmal ein Einfluss war. Und Mense ist ja, kommt ja vom Techno und elektronischer Musik, die ja auch oft in Deutschland auch viele Wurzeln geschlagen hat und sowas. Und das kommt da, glaube ich, schon so zusammen.
Ja, Monsters ist der Titel. Du hast, glaube ich, mal gesagt, die Songs sind quasi so diese kleinen Monster, die du da versammelst auf dem Album. Man könnte es aber auch so sehen, dass es inhaltlich irgendwie was mit Monstern oder monströsen Dingen zu tun hat. Dann würde die Frage so ein bisschen folgen, sind es eher die inneren Monster, so die Dämonen sozusagen, die da ausbrechen? Oder geht es um die Umwelt? Also da haben wir ja auch zurzeit gerade mit einigen Monstern zu kämpfen, vielleicht so gesellschaftlich.
Ja, ich glaube, dass das Bild, also oder dass die Bezeichnung Monsters, ich würde jetzt nicht sagen, dass ja bestimmte innere, also so oder Konflikte oder Probleme oder wie soll man sagen, irgendwas, dass etwas, was schlecht ist, dass ich das jetzt so als die Monster oder so bezeichnen würde. Ich glaube, es geht eher um so ein Stimmungsbild, was auf dem Album auch vertreten ist, und Monsters fasst es einfach so ganz gut zusammen, weil das eben, es hat halt natürlich irgendwie was Konfrontatives, aber auch was, also der Titel an sich ist ja auch irgendwie comichaft und nimmt dann wieder die Ernsthaftigkeit raus. Aber ich glaube, ich fände es kitschig zu sagen, dass man Monsters, dass man die wirklichen Probleme, die es gibt, als Monsters zu bezeichnen, weil das geht so ein bisschen an der harten Realität der Dinge auch so vorbei. Aber natürlich ist es auf meinem Album gibt es einfach Stimmungsbilder, die da sind und die was Bedrohliches haben und was Konfrontatives haben, die Abgründe zeichnen und was Apokalyptisches und sowas. Und da gibt es natürlich große Parallelen auch zu der Zeit, in der wir leben.
Ja, und ich glaube, in diesem Pressetext steht ja auch sowas drin wie: Monsters ist die Musik zur bipolaren Gegenwart. Ja, wäre jetzt so die Frage, ne? Was heißt das, bipolare Gegenwart? Leben wir gerade in einer bipolaren Gegenwart? Was könnte das sein?
Ja, im Nachhinein finde ich den Begriff tatsächlich problematisch, weil das ist irgendwie vielleicht schwierig formuliert. Bipolar ist ja wirklich eine psychische Erkrankung. Ich weiß nicht, ob man das dann so übertragen kann als Metapher für eine Zeit, in der wir leben. Aber was damit, glaube ich, gemeint ist, ist die Extreme, also diese extremen Pole zwischen einer Ansicht und der anderen Ansicht oder und diese Verhärtungen und das hat, glaube ich, schon damit zu tun, und dass man immer zwischen diesen extremen Polen eben schwankt. Und das habe ich auf dem Album, glaube ich, schon oft, dass ich zwischen Stimmungen ganz schnell wechsle und dass ich auch oft innerhalb eines Songs irgendwie Perspektiven auch wechsle oder andere Perspektiven auch einnehme, und dass es eben es schöne Melodien gibt und auf der anderen Seite eben auch alles total verzerrt ist und schief und das Widersprüchliche steckt da natürlich auch drin.
Ja, ganz eindrücklich wird es ja bei dem Song Orange Tic Tac zum Beispiel, wo du ja auch im Video so quasi zwei Persönlichkeiten bist oder darstellst, ne? Also da haben wir das vielleicht ein bisschen drin, sogar das Bipolare oder Schizoide. Aber was hat das jetzt alles mit diesen Lutschbonbons zu tun? Ich meine, gibt es auch zwei Sorten.
Ja, das ist auch schwierig zu erklären. Ich glaube, ich kann das nicht erklären. Ich glaube, es hat damit was zu tun, dass diese Tic Tacs für mich auch eine Uneindeutigkeit haben, nämlich dass man nicht weiß, ob es nun jetzt eine Süßigkeit ist oder ein Lutschdragee für Erwachsene. Und das ist natürlich irgendwie so ein absurdes, dadaistisches Spiel natürlich damit. Und das in dem Stück geht es natürlich jetzt nicht um die originalen Tic Tacs, aber eben um ja, zwei extreme Pole, die in einem Song eben zusammengeführt werden.
Ich hätte jetzt gesagt, dass die Orangenen für Kinder sind und die Weißen eher scharf schmecken.
Naja, das Lustige ist ja, die Weißen sind ja, die Orangenen Tic Tacs sind ja trotzdem weiß.
Stimmt.
Also man erkennt sie von außen sozusagen nicht.
Recht,
also das,
ja,
das ist schon auch eine Welt für sich.
Und die Weißen, also die Scharfen, schmecken am Anfang total nach Vanille. Und dann werden sie erst scharf.
Ach so, echt?
Und das fand ich als Kind immer sehr irritierend.
Ah ja, die kenne ich gar nicht so gut.
Das war eben auch so die beiden Pole, ne? Erst süß und dann, oh Gott, nein, doch nicht. Musste ich es doch wieder ausspucken. Ja, two in one sozusagen. Ist bei dem Song irgendwie sowas wie ein Dudelsack dann auch mit drin? Oder was ist das für ein Instrument? Das klingt so dudelig.
Nee, das ist, ich habe, das ist wieder so eine Produktionsgeschichte, die so im Ausprobieren entstanden ist. Ich habe, es gibt dieses, das ist eigentlich eine Gitarre und dann, die sozusagen diese Melodie spielt und dann habe ich über diese Gitarre drüber gesungen und dann die Stimme verpitcht und so kommt so, und dann das so gegeneinander auch so ein bisschen gemischt und so kommt halt so ein sehr eigener, irrer Sound zustande.
Ja, das war jetzt eine Single, ich glaube die erste sogar, ne, die rauskam. Es gab ja viele Singles. Sind die Singles für dich auch automatisch die wichtigsten Songs auf dem Album oder wer wie was entscheidet darüber?
Auch gute Frage. Ich glaube, dass, ja, also im klassischen Sinne bringt man natürlich immer die Hits raus, ist ja klar, als Single. Ich glaube, dass das ist jetzt bei mir gar nicht so ausschlaggebend, sondern das, wie du schon sagst, schon die Stücke, die für mich dann am ehesten das Album auch repräsentieren und auch eben in dem Moment, an was man gearbeitet hat und für was man dann in dem Augenblick auch stehen möchte. Und es gab ja relativ viele Singles, ich weiß gar nicht, 5 oder sowas, was aber auch, glaube ich, heutzutage fast wieder auch normal ist. Und ja, das sind für mich, glaube ich, schon oder repräsentieren das Album ganz gut oder geben einen ganz guten Vorgeschmack auf das, was man vielleicht erwarten kann.
Und auch verdammt viel Arbeit, oder? Die Singles, weil daran hängt ja immer noch ein aufwendiges Video.
Ja, genau. Deswegen habe ich aber auch für mich eine ganz gute Lösung gefunden. Ich bin nämlich auch, einerseits will man natürlich, dass alles so gut wie möglich ist und dass man auf den Punkt kommt mit dem, was man gemacht hat. Aber eben in dieser Anstrengung und in dem Stress ist oft so ein Video zusätzlicher, so ein zusätzlicher Stressfaktor. Und deswegen habe ich immer versucht, meine Videos zwar auf den Punkt zu denken und zu machen, aber eben auch ohne wahnsinniger Aufwand im Location-Wechsel oder Kostümwechsel oder sowas, weil das strengt mich einfach wahnsinnig an. Deswegen habe ich es bevorzugt, immer so in einem Raum die Sachen zu spielen oder zu darzustellen. Und dann dadurch hat man sozusagen auch, wie sagt man, mit der Fliege und der Klatsche diesen Spruch.
Zwei Fliegen mit einer Klappe, ja.
Ja, genau.
Das geht aber, glaube ich, nur, wenn man wirklich Präsenz hat, die du hast, also so eine One-Woman-Show.
Das ist natürlich dann der Druck, den man dann, da muss man halt auch liefern, das ist so. Wenn man halt sagt, ich mache das jetzt hier in 10 Minuten, dann muss man natürlich, ja, das stimmt, aber ich glaube, das kommt dann durch dieses Adrenalin und dann hofft man, dass man es irgendwie gut hingekriegt hat.
Und du bist, glaube ich, auch echt eine gute Schauspielerin, oder? Also das muss man schon können und wollen. So.
Ja, ich weiß nicht, weil Schauspielerei ist jetzt schon auch noch weit weg, aber wenn ich weiß, worum es geht und was ich darstellen will, dann glaube ich, habe ich mittlerweile einen ganz guten Weg gefunden, das zu machen.
Ja, ich würde gerne noch über ein paar Songs reden, ja, vor allem über die Single-Auskopplung, wo es auch Videos dazu gibt tatsächlich. I Am Looking Up ist, ja, es geht um Tod, Verlust, Trauer. Ist das für dich das wichtigste Lied? Oder, weil ich glaube, du hast, glaube ich, in einem anderen Interview gesagt, dass Francis der wichtigste Text für dich sei, obwohl er jetzt gar nicht so persönlich wirkt.
Mhm. Ja, ich glaube, das verändert sich auch ständig. Also I'm Looking Up ist natürlich ein sehr persönliches Stück und auch für mich traurig. Also es ist ja auch einfach trauriges Stück, weil es auch um den Tod meines Vaters ging. Und auf dem Album habe ich mich auch sehr viel mit solchen Themen natürlich dann auch auseinandergesetzt. Aber Francis ist natürlich für mich auch ein politischer Text oder kann als politischer Text auch gelesen werden, der natürlich auch total überzogen und theatral natürlich irgendwie dargestellt ist. Aber und deswegen ist es für mich manchmal auch ein wichtig, also denke ich, oder im Allgemeinen auch der wichtigste Text vielleicht, aber eigentlich sind alle Stücke wichtig.
Ja, bei I'm Looking Up singst du You are everywhere, I'm not really here, you are everywhere, am I really here? Also, und das ist so eine Paradoxie, richtig? Also, wenn jemand tot ist, ist die Person ja weg, trotzdem in dem Moment wichtiger denn je wahrscheinlich und dadurch überall permanent um einen herum in Gedanken. Und man sieht ja vielleicht sogar möglicherweise auch Zeichen. Also singst ja dann auch, please give me a sign, ich bin so allein. Also ich habe die Erfahrung auch kürzlich machen müssen mit Tod und ja, also man wird fast schon so ein bisschen, weiß nicht, esoterisch oder keine Ahnung, also dass man plötzlich überall so Zeichen sieht und alles ist mit Bedeutung gefüllt. Also ist das sowas, was du damit auch ausdrücken wolltest in dem Lied?
Auf jeden Fall, ich glaube, das ist schon sehr eindeutig, aber man sagt es ja auch in der Liebe. Also je verliebter man ist, dann sieht man auch überall Zeichen. Man sieht dann überall den Anfangsbuchstaben desjenigen, in den man vielleicht verliebt ist. Oder man sieht überall mystische Zeichen, dass man zusammengehört oder sowas. Und das und in der Trauer oder sowas, finde ich, ist es ähnlich, dass die Realität sich einfach komplett verschiebt. Also so war das bei mir auf jeden Fall, dass ich plötzlich irgendwie, bevor die Trauer ja ist, wirklich im Prozess anfängt da zu sein, ist ja erstmal auch der Schock da, dass man eben irgendwie, dass jemand, der noch da war, plötzlich einfach überhaupt nicht mehr existiert, also in keiner Form, keiner körperlichen Form. Und das lässt erstmal so die ganze Realität, in der man dann ja auch weiterleben muss, in Frage stellen, oder so war das bei mir. Und dann habe ich natürlich irgendwie diese kindliche, naive Seite, weil es eben auch mein Vater ja auch war, der gestorben ist, wo man denkt, da muss doch irgendwie ein Zeichen da sein, oder wir hatten doch auch so eine irgendwie so eine Verbundenheit, weil wir eben auch nicht zusammen aufgewachsen sind, sondern über ja, viele tausende Kilometer weit entfernt waren. Und da als Kind hatte man schon immer so Vereinbarungen, wie man sich so Zeichen geben kann oder sowas. Und dann geht das natürlich irgendwie weiter, dieses Spiel. Und ja, und das ist in dem Stück natürlich auch mit eingewebt.
Und auch da das Video wirklich frontal auf dich und du bist also in so einer gebückten Haltung, läufst du nach vorne, so als, also irgendwie schon leidend, ein bisschen geprügelt, ne? Also
ja, es sollte, glaube ich, so ein bisschen so 30er, 40er Jahre mäßig, wie man, wenn man Fliegen darstellen wollte. Also das ist so ein bisschen, dass man natürlich weiß, dass es nicht echt ist, aber dass man versucht, sozusagen eine Illusion zu erschaffen, die natürlich auch irgendwas aus einer etwas kindlichen Sicht das darstellt oder so. Es ist ja in solchen alten Filmen ja oft so, dass man es ja sieht, wie es gemacht ist. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen die Idee dahinter, dass man auch wieder so etwas, eigentlich eine schlichtere Situation hat und dann aber so, das ist so ein bisschen, dass man sich fragt, was ist da eigentlich los? Was macht sie da? Genau, wie du sagst, ist sie gebückt oder läuft sie oder schwebt sie und ja.
Ja, oder so wie nach einer durchzechten Nacht noch total betrunken, also so schwankend.
Oder so.
Und du hast, du bist Vampirin, du hast Vampirzähne und Vampire leben ja immer. Also die sind ja quasi dazu verdammt zu leben. Und das ist ja dann auch nochmal so ein Paradoxon, ne?
Ja, genau. Das ist, glaube ich, schrecklich. Aber ja, es ist, und vor allen Dingen versteinern sie ja eigentlich auch bei Tag. Und was man jetzt sozusagen als logische Inkonsequenz meiner künstlerischen oder unserer künstlerischen Arbeit, die habe ich ja mit Rosanna Graf, auch eine Performance- und Videokünstlerin und eine gute Freundin von mir, mit der habe ich das Video gemacht. Könnte man uns vorwerfen, dass wir da inkonsequent waren, aber wir fanden das auch einfach irgendwie passend und auch einfach lustig, weil es eben ja auch Plastikzähne sind. Also ich bin ja kein richtiger Vampir, sondern ich bin verkleidet als ein Vampir bei Tag auf der Suche nach meinem verstorbenen Vater. Das ist ja eigentlich schon irgendwie gut, die Story.
Das einzige Video, wo du nicht zu sehen bist, ist Cat on My Tongue. Warum? Also da ist so ein blondes, sehr, also eine sehr junge Frau oder großes Mädchen, ich weiß nicht, wie alt die Person ist, zu sehen die ganze Zeit.
Das ist, glaube ich, einfach so ein Pop-Video, sehr aufs Gesicht natürlich bezogen, weil das Mann das eben so macht. Und das Cat on My Tongue ist ja für mich auch so ein bisschen das Bonbon auf dem Album. Und so, es ist ein sehr volles Stück, es ist so super melodiös, es hat irgendwie, es ist so irgendwie, man ist befriedigend in dem Sinne. Und ich glaube, ich wollte eben so ein Pop-Video haben, was aber auch nicht, was im Schnitt und auch von der Ausstattung eben dann doch nicht so weit geht, wie man sagt, okay, jetzt gibt es aber auch da wieder einen Kostümwechsel und da wieder eine neue Story, sondern ich wollte eben die Story auch einfach raushalten. Und so habe ich versucht, so ein psychedelisches Pop-Video daraus zu machen.
Ich finde, der Song ist einer der besten des Jahres 2021. Also ist wirklich großartig. Psychedelisches Pop-Video, ja, psychedelisch. Also irgendwann wird es schon ein bisschen spooky, weil dann die Zunge so rot ist. Also weiß man nicht, ist es Blut oder ist es ein Orange-Tic-Tac oder keine Ahnung. Also irgendwie kann alles Mögliche sein. Aber in den Lyrics geht es schon auch um Glückseligkeit, oder? Also die Person scheint verliebt und aber gleichzeitig auch.
Nee, es ist ja eben dann doch tragisch, weil es darum geht, dass man eben nicht miteinander sprechen kann oder dass man eben kann es eine Love Story auch sein, aber es gibt ja wirklich auch die Situation, wo man was sagen will und es kommt einfach wirklich überhaupt nichts aus einem raus und man ist wie so versteinert und die Zunge ist wie gelähmt und diese Problematik greift das Stück natürlich auch auf so einer filmischen, comichaften Ebene auch auf. Was eigentlich, könnte man sagen, ist vielleicht so ein bisschen banales Thema oder so, aber ja, man kann ja alles auch aufwerten.
Aber wofür steht denn die Katze auf der Zunge? Ist das eine Metapher im Amerikanischen?
Ja, das ist eigentlich wieder so ein dadaistischer Begriff. Also es ist, glaube ich, fast sogar falsch. Also Cat on My Tongue gibt es in dem Sinne nicht. Das ist sozusagen
Wortschöpfung, Neologismus.
Genau, richtig. Und im Englischen sagt man Cat catches your tongue oder cat got your tongue oder sowas. Das sagt man, glaube ich, so metaphorisch dafür, wenn man eben so ein bisschen sprachlos wird oder nicht auf den Punkt kommt oder nicht mehr sprechen kann, weil man eben unter jeglichem Stress steht.
Aber ich habe den Stress jetzt trotzdem nicht als eklig empfunden, sondern eher als, also ja, wenn man verliebt ist und dann einem die Worte fehlen und man ins Stottern gerät und das ist...
Ja, aber es kann natürlich auch, also ich war ja selber auch schon in solchen Situationen und das ist ja eigentlich dann auch immer etwas, worüber man sich hier einfach auch tierisch ärgert. Also weil man ja dann plötzlich die Chance hat, da was Großes zu verkünden und man möchte ja auch immer gut dastehen, wenn man vor jemandem steht, den man irgendwie anhimmelt oder verehrt oder sowas und plötzlich kann man sich, plötzlich ist man wie so aus Gummi und kann überhaupt nicht seine wahre Stärke dann präsentieren. Und das fand ich immer eigentlich eher was Negatives.
Ja, aber also die musikalische Stimmung, ich bleib dabei, die musikalische Stimmung ist irgendwie selig. Also für mich ist der Song einfach nur Glück.
Ja, es kann ja beides gleichzeitig, hat ja, also es ist ja beides. Es ist ja sozusagen was Schönes, aber auch eben etwas, was vielleicht auch schwierig sein kann.
Und ich habe dann auch diese Zeile, we talk the way we want to be seen, also wir versuchen immer so zu reden, wie wir auch gesehen werden möchten. Das habe ich dann eher auch ein bisschen kritisch interpretiert, so naja, also es ist doch authentischer und besser, ich kriege keinen Ton raus und das bin dann ich, als dass ich groß Töne spuck, wie toll ich bin, um jemanden zu imponieren. Also so habe ich das jetzt eher gehört.
Ja, genau, so kann man das auch interpretieren.
Wir kommen vielleicht zum letzten Stück. I Can See You. Du hast es eben, glaube ich, auch schon angesprochen, Video, Dreh. Das ist ja eine Referenz auf Leonardo DiCaprio, The Wolf of Wall Street, richtig?
Mhm, genau.
Also ich weiß nicht, vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, was das überhaupt für eine Szene ist. Der ist schon lange her, der Film.
Die Szene ist aus dem Film Wolf of Wall Street und Leonardo DiCaprio ist ja so ein, spielt ja so ein, wie sagt man?
Banker, oder? So
ein genau, so ein Banker. Und ist natürlich... Das ist natürlich eine schreckliche Welt, auch in die er da spielt. Und dann hat er eben auch ein großes Drogenproblem und die berühmte Szene, wie er da zu seinem Lamborghini kriecht. Ich glaube, die hat sich auch schon in der Popkultur sehr verselbstständigt. Und der Videoregisseur Timo Schierhorn, mit dem ich das gedreht habe, der hatte immer die Idee, das mal nachzustellen für ein Musikvideo und hat es immer auch vorgeschlagen, Künstlern, also Künstlern vorgeschlagen. Und die haben immer alle abgelehnt, weil sie Angst hatten davor, vor dieser Aufgabe. Und ich fand das irgendwie gut und passend auch für das Stück, aber eben auch passend zu den anderen Videos, die ich da irgendwie schon hatte. Und dann haben wir beschlossen, das so zu machen.
Wie oft hast du dir die Szene vorher angeguckt?
Schon oft. Also es war uns auch wichtig, dass wir eben nicht ihn wirklich 100, also dass es nicht darum geht, ihn auch nachzumachen oder dass es darum auch ging zu erzählen, dass ich da jetzt auf Drogen zu meinem Lamborghini krieche, sondern dass es vielleicht irgendwas mit Bequemlichkeit oder Faulheit oder so, dass es so gespielt werden könnte und natürlich ist es aber, wenn man eben nur diese eine Szene hat, muss man natürlich auch gucken, wie man das so plant, damit der Schnitt dann auch nachher funktioniert und der Ablauf muss halt irgendwie stimmen und da haben wir schon uns oft mit beschäftigt, mit der Szene.
Ja, aber auch das könnte man jetzt wieder übersetzen in so ein bisschen ein Objekt der Begierde, nämlich der Lamborghini, aber es könnte ja auch ein Mensch sein und ich kriege es irgendwie nicht so richtig auf die Reihe, da zügig hinzukommen, aber trotzdem bin ich sehr motiviert und kämpfe mich durch und
ja.
I can see you. Also so ein bisschen der Weg ist das Ziel auch, oder?
Ja, genau. Und der Weg ist eben manchmal auch eben nicht glamourös oder nicht einfach, dass man einfach oder auch nicht immer nur entschlossen, dass man sozusagen einfach aus der Tür rausgeht und dann wirklich einfach auf dieses Ziel so zugreift und mit einem Selbstbewusstsein, sondern manchmal ist es eben auch ein Umweg oder ein umständlicher Weg. Und ja, genau.
Und wenn man es nicht kriegen kann, hat man immer noch sich selber, oder? Also das ist das Mindeste, das bleibt und ist ja auch nicht schlecht.
Richtig. Ja, genau. Also das muss dann sozusagen die Lehren, die ich dann auch aus meinen persönlichen Niederlagen auch gelernt habe, ist, dass man immer wieder also auf sich zurückfallen muss am Ende, weil sonst funktioniert es, glaube ich, nicht. Und das kommt, wird in dem Stück ja auch thematisiert.
Und auch der Tod kommt wieder vor, so ein bisschen. Also im Grab sehen wir alle gleich, sind wir alle gleich. Würdest du sagen, ist das so auch so eine Art roter Faden vielleicht auf dem Album? Oder gibt es so verschiedene Fäden?
Unbewusst auf jeden Fall. Also unbewusst kommt das natürlich, glaube ich, alles so zusammen. Beim Machen selber ist es so, dass ich meine Alben, also dass das ein Album zu machen für mich schon so ein Konzept ist. Und natürlich ist es wichtig, dass das eine eigenständige, überzeugende, entschlossene Welt dann auch ist. Aber es gibt ja auch so Künstler oder Bands oder sowas, die sich vorher wirklich Themen überlegen und dann Sachen abarbeiten. Habe ich nicht, aber die haben natürlich, kommt, weil man ja eben auch wirklich lange an einem Album arbeitet und ja, man auch darauf, dass das dann ja auch dann abgeschlossen ist und deswegen glaube ich, gibt es schon so Parallelen und rote Fäden und wie auch immer und Dinge, die zusammengehören oder ein Stück erzählt das andere Stück dann weiter oder bricht mit dem davor und so weiter. Also es ist schon wie so ein eigener Film dann auch, aber ich überlege mir das nicht von Anfang an.
Ja, Sophia Kennedy, vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich hoffe, die Tour kommt zustande.
Ja, danke auch.
Hab viel Spaß bei dem, was du jetzt tust und
Dankeschön.
Hoffentlich neues Material demnächst, oder?
Ja, genau, hoffentlich.